willkommen bei der Plattform. Mein Name ist Rudi Arnold und ich habe heute einen Gast, natürlich wie immer einen Gast, und zwar ist es Holger Görrissen. Und der, erstmal hallo Holger.
Hi Rudi.
Holger, heute Abend finden zwei Veranstaltungen statt. Das ist also unter anderem der Anlass, dass du hier bist, und ich sage da gleich mal die Daten. Also die Veranstaltungen finden im VH-Club, Club Orange im Einsteinhaus statt. Die meisten von euch werden es ja kennen, Kornhausplatz 5, falls man das nicht weiß, also vom Navi einstellen. Und um 18 Uhr gibt es als erstes eine Vernissage, der zweite Blick, europäische Architekturfotografie oder europäischer Art Architekturfotografiepreis 1995 bis 2013. Also durchaus eine lange Zeit. Und um 20.30 Uhr ein Konzert mit Tom Waits Tribute und eigenen Songs. Bei beiden Veranstaltungen ist der Eintritt frei. So, jetzt mal ganz kurz, wir werden zwar nachher noch mal ausführlicher auf die Person eingehen, aber bevor wir so den ersten Einspieler machen, das ist übrigens dann ein Song, den der Holger selber geschrieben hat.
Nee, der ist von Waits,
muss ich sagen. Aber nicht, ja. Also nicht geschrieben, aber gespielt.
Ja, genau.
Aber gespielt. Okay, wenn wir jetzt korrekt sind, also ein Song von Tom Waits. Und dann eben selber gespielt. So, wenn du mal ganz, ganz kurz nur so zwei, drei Sätze sagst, und dann machen wir diese Musik nachher zur Person ausführlicher.
Ja, mein Name ist, wie gesagt, Holger Görrissen. Ich komme aus der Pfalz, bin im richtigen Leben eigentlich Bankjurist und nebenbei singe ich sehr gern Tom Waits.
Tja, Holger, das hat sich ja also zumindest für mich sehr beeindruckend angehört. Also den Tom Waits hast du meiner Ansicht nach wirklich gut drauf. Also so das Ganze. Der Stimmumfang hat mich auch beeindruckt. Oder war es gar nicht du? Du hast das mal so hoch oder war es mal so hoch?
Ja, das war ich schon und das beeindruckt mich selbst, muss ich ehrlich sagen. Also mir hat mal jemand gesagt, ich habe einen hochsitzenden Kehlkopf und das würde es fördern, dass man auch so tief und raus singen kann, ohne dass man da sofort heiser würde. Woher es kommt, dass es dann auch so hoch geht, keine Ahnung, ist wahrscheinlich ein angeborenes Fehlverhalten oder sowas.
Irgendwas in der Erziehung falsch
gelaufen.
Das weiß man nicht. Hat sich also ziemlich, man hätte auch denken können, okay, hätte jetzt auch eine Frau sein können, aber du hast ja vorher so in der Vorbesprechung gesagt, dass der Song von dir ist. Und deswegen habe ich angenommen, das war es auch du. Also war tatsächlich so. Kommen wir so ein bisschen, naja, als Stichwort fehlgeschlagene Erziehung, war aber wohl nicht so ganz fehlgeschlagen. Du bist Jahrgang 1970, habe ich da gelesen. Und dann, also vorher was von einer Juristenlaufbahn erzählt. Kannst du mal so ein bisschen, oh, vorher habe ich noch eine Frage. Die Pfalz ist ja groß. Woher in der Pfalz kommst du denn?
Ja, eigentlich aus dem südlichsten Süden, aus Kandel in der schönen Südpfalz. Wer es nicht kennt, ist 20 Kilometer von Karlsruhe entfernt. Also man muss dann schon über den Rhein, aber ist dann fast gleich in Kandel.
Also fast schon, ja, weiß nicht so genau, ist schon Nordbaden. Oder, also bei euch natürlich noch Pfalz. natürlich noch Pfalz, aber sag mal, geografisch ist nicht weit weg.
Genau.
Okay, ja, also zurück zu deiner Juristenlaufbahn. Wenn du so ein bisschen darüber was erzählst.
Ja, ist interessant, dass du danach fragst, weil während dem Studium, ich habe in Frankfurt Rechtswissenschaften studiert, während dem Studium kam ich auch auf Tom Waits. Also ich hatte zuerst eine Banklehre gemacht, also eine Lehre zum Bankkaufmann und Finanzassistenten, habe dann ein paar Semester Volkswirtschaftslehre studiert, bin dann umgeschwenkt auf Rechtswissenschaften, habe das wie gesagt in Frankfurt studiert und bin jetzt auch als Jurist tätig. Und während des Studiums bin ich dann auf Tom Waits gekommen. Da hatte ich nämlich im Campus-Kino damals in Frankfurt zwei Filme gesehen, in denen Musik von Waits vorkam. Das war ein Wang-Film, der Blue heißt der, Smoke in the Face, und ein Jim Jarmusch-Film, Down by Law. Und da hatte ich das erste Mal Tom Waits gehört und da war es um mich geschehen sozusagen.
Ja, ich kenne beide Filme, also ich könnte jetzt nicht sagen, welcher mir besser gefällt. Also der Film, den meine Frau auch so gern mag, das Blue in the Face, einfach ein toller Film. Ich liebe dieses Ding, also dieses ganze Flair, diese Idee. Nun gut, aber über den Film wollen wir jetzt nicht so reden, aber jedenfalls, da hast also deine Liebe oder deine Bewunderung zu Tom Waits entdeckt. Ja, jetzt ist es aber so, eine Bewunderung, das ist eine Sache, aber solche Musik zu machen, eine andere. Wie bist du eigentlich zur Musik gekommen?
Also das hat, wie bei vielen, angefangen mit der musikalischen Früherziehung und so weiter. Dann haben meine Eltern aber gemerkt, dass ich da mehr mache als andere, halt sehr, sehr viel Spaß dran hatte. Und dann habe ich Orgel gelernt. Also auf dieser, wie man sie kennt, diese alten Heimorgeln mit zwei Manualen und einem Basspedal, habe ich seit 6., 7. Lebensjahr, meine ich, habe ich damit angefangen. Und hatte dann, musste eigentlich immer gebremst werden mit dem Üben. Also meine Schwester, die hat dann auch geübt, aber dann war auch mal irgendwann gut. Und ich saß dann halt an der Orgel und dann hat die Mutter gesagt, willst du nicht mal Hausaufgaben machen? Und irgendwann war es ihr halt dann zu viel. Also die Begeisterung für die Musik, die war schon ganz früh da. Dann hatte ich mal irgendwann ein E-Piano gekauft, habe dann angefangen zu singen und so kam dann halt eins zum anderen.
Das ist sehr beeindruckend. Also oft hört man ja so musikalische Früherziehung, dann macht man was und dann hört es aber wieder irgendwie auf. Und man hat andere, aber es ist also, sag mal, aus meiner Sicht schon sehr beeindruckend, wie du dich da in die Musik reingehängt hast. Also muss man ja schon sagen. Und Orgel ist ja auch nicht alles andere als leicht, weil man ja nicht nur die Hände, sondern auch die Füße bewegen muss. Also so zumindest, was man ja gerade erzählt, Basspedale muss man ja bei der Kirchenorgel auch treten. Da gibt es ja so schwäbische, du gehörst klar und trappet wie ein Orgel. So oben schlagen. Und, jetzt, wie ging es dann weiter?
Ja, also dann hatte ich mir irgendwann das Klavier dann gekauft, hatte dann angefangen, Westernhagen zu singen, Joe Cocker. Also auch so ein Repertoire, wo man nicht eine ganz cleane Stimme haben muss dazu. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Habe dann während dem Studium auch in Bands gespielt, um mir ein bisschen das Studium was dazu zu verdienen. Und wie gesagt, dann kam dieser ominöse Abend, wo ich dann die zwei Filme gesehen hatte, Waits gehört hatte und dann hatte ich auch gleich angefangen, mir die Songs für mich zurechtzulegen. Und dann habe ich in Frankfurt schon Waits gespielt, damals schon im Mampf, in der Jazzkneipe in Frankfurt und in Irish Pubs und so weiter. Und so ist es dann eigentlich weitergegangen. Ist dann ein bisschen eingeschlafen. Ich habe zwei kleine Kinder, Haus, Frau und der Beruf macht natürlich auch Arbeit. Und von daher lief es dann erstmal auf niedrigerem Level, also keine öffentlichen Auftritte mehr, halt mal sonntags eine Stunde gespielt. Aber irgendwann habe ich gemerkt, das langt halt nicht. Ich möchte wieder was machen. Und habe dann zufällig in so einem Wochenblatt oder so gesehen, da gab es eine Musikkneipe bei uns in der Nähe und da war was Interessantes. Da habe ich mir gedacht, das könntest du doch auch mal wieder machen. Habe dann da angerufen, Demo geschickt und er hat gesagt, ja super, machen wir. Dann hat mich da ein anderer Veranstalter gehört und gefragt, ob ich bei dem auch was machen kann. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Ja, das war Anfang 2013 und seitdem bin ich eigentlich jetzt mit dem Waits Tribute Programm unterwegs.
Wo war denn diese Kneipe? Oder diese Kneipe?
In Eschbach war das, also in der Pfalz. Mhm. Die gibt es leider nicht mehr. Also jetzt nicht wegen mir.
Aber habe ich ja nicht angenommen. Ja. Aber wo ist denn Eschbach? Also so kriege ich mich. Ich weiß
also das ist auch ein kleines Dorf in der Pfalz.
Ja, ja, schon, aber wo?
Am Pfälzerwald, also am Fuße des Pfälzerwaldes sozusagen. Das ist in der Nähe von Landau in der Pfalz.
Naja, so ein bisschen, also gerade Landau, Monnem oder Neustadt, so das kenne ich schon, aber Eschweiler hat mich jetzt halt natürlich gesagt. Deswegen frage ich. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sollen wir jetzt gleich Musik hören oder machen wir noch diese öffentlichen Auftritte? Beziehungsweise, du hast ja ein Akkordeon dabei, jetzt habe ich mich fast verquatscht. da wird der Holger nachher so ein bisschen noch was spielen. Einerseits ist es ja auch ein Tasteninstrument, aber jetzt nicht unbedingt eines, das man zumindest ich nicht mit Tom Waits in Verbindung bringe. Wie bist du eigentlich aufs Akkordeon gekommen?
Ja, das ist eigentlich eine kuriose Geschichte. Meine Frau und ich haben eine Freundin in Bayern und die hatte Hochzeit. Da war eine Band engagiert, die hatten dann aber irgendwie zwei Wochen vorher, keine Ahnung, ob die sich verkracht haben, also die Band oder ob da einer dauerkrank war. Jedenfalls hat die gesagt, meine Band ist ausgefallen, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache Musik mit einem Freund bei dir. Und der Freund spielt Gitarre. Und da habe ich gesagt, also ich weiß, die Freundin, die liebt auch so was Zünftiges. Also jetzt nicht unbedingt das traditionelle Blasmusik oder so, sondern ein bisschen was mit Akkordeon, Hubert von Goisen, so in die Richtung. Da habe ich gesagt, ich habe immer schon mal überlegt, sollst du da mal ein Akkordeon kaufen? Aber nie so den richtigen Dreh gehabt. Man sagt ja, ach, man könnte mal, aber macht es halt nicht. Da habe ich gesagt, so, und jetzt kaufst du dir ein Akkordeon. Da bin ich rumgefahren, habe irgendwo geguckt, wo gibt es gebrauchte Akkordeone. Weil das ist ja auch eine ganz schöne Investition, so ein Teil.
Ja.
Und dann habe ich irgendwo gesehen, da gab es ein gebrauchtes zum Preis, der dann für mich auch erschwinglich war. Und da habe ich gesagt, jetzt machst du Nägel mit Köpfen und kaufst das Teil. Dann habe ich eine Stunde, eine Akkordeonstunde genommen in der Musikschule. Habe gesagt, ich soll mir einfach zeigen, wie ich das Ding halten muss, wie ich die Riemen einstellen muss und so weiter. Und habe dann halt so ein bisschen selbst rumprobiert. Und dann haben wir halt ein paar Songs dann von Hubert von Goisern gespielt. Mhm. Und ja, so kam ich eigentlich zum Akkordeon. Und dann war eigentlich erst die zweite Überlegung, Monate später, das könntest du ja eigentlich auch für die Weltsachen verwenden. Und so habe ich dann ein bisschen probiert und da könnte es passen und so weiter. Und so ist es gekommen.
Ist das das Akkordeon, das du damals gekauft hast, das du heute dabei hast?
Oder? Ja, das
ja,
ist
ja, also, das. Ist das. Ja, an der, ich sehe es schon, also ohne Schleichwerbung zu machen, es ist so ein Edelteil von Honor. Kann man doch sagen, Edelteil, oder?
Es ist naja, also ich musste es überholen lassen. Wann war das? Vorletzte Woche. Und da bin ich also durch den Laden gegangen, als die das Ding dann auseinandergenommen hatten. Und da habe ich dann Teile gesehen für 17.000 Euro. Also da überlegt man sich schon, kaufst du dir ein tolles Auto oder ein Akkordeon?
Weißt du? Ja, was du kaufen würdest, wenn du das Geld hättest. Gell? Ja. Ist ja keine Frage. Okay, also Akkordeon, aber auf der anderen Seite Orgel gut, also mit den Tasten. Aber die Spieltechnik ist ja doch anders. Man muss ja doch, wenn ich immer so Akkordeonspieler sehe, egal, oder Bandoneon ist ja, glaube ich, also was eher ein kleineres Teil bei den Argentinern, da muss man ja ganz schön mal quetschen und ziehen. Schwäbisch heißt ja auch Quetschkommod.
Genau, ja.
Wie ist denn das für dich?
Also ich muss sagen, da bekommt der Begriff Hassliebe eine ganz neue Bedeutung. Also jedenfalls für mich. Also wenn man so im Fernsehen die Volksmusikanten sieht, habe ich mir sagen lassen, die haben gar keine echten, das ist kein echtes Akkordeon, sondern das ist ein ausgeschlachtetes. Das heißt, die können die dann quasi in die Luft werfen, können da lustig rumtanzen und so weiter. Aber wenn du so ein Teil mal in der Hand hast, also gerade so eins mit 120 Bässen, also das wiegt viel. Ja, und du musst halt die Luft, die musst du halt bewegen. Das heißt, du musst es auseinanderziehen, du musst es zusammendrücken. Dann läuft dir der Schweiß. Dann beim Konzert über die linke Hand, die Basstöne siehst du eh nicht, weil die ja versteckt sind.
So knüpft da, ja.
Genau. Also das ist eine Hassliebe. Das heißt, du kommst immer wieder, oder ich komme immer wieder drauf zurück auf das Akkordeon, weil es halt einen unglaublich authentischen Klang hat. Du hörst, es lebt, das atmet. Ist halt was anderes, als wenn du auf dem E-Piano spielst oder sowas. Und von daher, auch wenn es schwierig ist, auch für mich, weil ich es jetzt nicht von Grund auf gelernt habe, ich komme immer wieder drauf zurück und es ist einfach das authentischste Instrument, was ich spiele.
Was hast du eigentlich für eine Verbindung zu Ulm? Mal gut, heute machst du die Veranstaltung. Warst du schon früher in Ulm?
Ja, also ich war letztes Jahr das erste Mal hier. Da hat der Kunstwerk Ulm e.V. Mit dem Reinhard Köhler, der hat das veranstaltet in der Podiumbar im Stadttheater hier in Ulm. Da bin ich dran gekommen über den Tommy Brehm, auch in Ulmer, ziemlich umtriebig in Sachen Kunst hier in Ulm. Und der hat mit ein Buch übersetzt, aus dem Englischen, Tom Waits Musik und Mythos heißt das Buch. Und da habe ich durch Zufall auf die Facebook-Seite gefunden und habe da einfach mal von mir auch was gepostet. Und so kam der Kontakt dann zustande und er hat gesagt, wir haben die Kunstschimmer, die ist jetzt gerade wieder vorbei dieses Jahr. Die war letztes Jahr auch. Wir haben die Kunstschimmer, vielleicht ergibt sich da was. Dann hatte ich letztes Jahr auf der Kunstschimmer gespielt und dann einen Tag davor in der Podiumbar. Genau, so kam ich eigentlich zu Ulm, also eigentlich über den Tommy Brehm und über den Kunstwerk e.V. Und ja, und daraus hat sich jetzt auch heute Abend die Geschichte ergeben, also dass heute Abend ein Konzert stattfindet. Das ist auch maßgeblich dem Kunstwerk e.V. zu verdanken.
Konzert heute Abend, das ist natürlich wieder das Stichwort, einen kleinen Einspieler zu machen, wenn du es vielleicht gleich mal selber dazu sagst, was wir jetzt hören.
Ja, also der nächste Song ist ein eigener Song von mir. You Scream heißt der. Viel Spaß.
bei uns in der Plattform Holger Görrissen. Und der Holger macht heute Abend erstmal um 18 Uhr eine Vernissage, der zweite Blick europäischer Architekturfotografiepreis. Das ist ein richtiger Zungenbrecher. Vielleicht sollte man da nachher noch kurz dazu was sagen, was das für ein Fotografiepreis ist. Natürlich Architektur 1995 bis 2013. Und dann gibt es ein Konzert mit Tom Waits Tribute um 20.30 Uhr, bei der der Holger eigene Songs spielt. Eintritt ist dann frei, also für alle, die jetzt später eingeschaltet haben. Ja, Holger, Tom Waits Tribute, und du spielst ja vermutlich, es steht ja hier nichts von Band, alleine, aber Tom Waits nur mit Akkordeon zu spielen, also so schön Akkordeon auch klingen kann oder sicher bei dir auch klingt, aber bei Tom Waits braucht man ein bisschen mehr.
Ja, in der Tat. Also ich bin natürlich auch daran interessiert, dass sich nicht jeder Song irgendwie vom Instrumentarium gleich anhört. Deswegen ist ein E-Piano noch dabei. Das teilweise mit Verzerrungseffektgeräten, die man von der E-Gitarre kennt, modifiziert wird. Das heißt, da kriegt man so einen richtig schönen dreckigen Sound raus. Es sind aber auch reine Klaviernummern dabei. Wie gesagt, Akkordeon. Während dem Akkordeon spiele ich auch teilweise Fußpercussion. Das heißt, ich habe mal selbst eine Fußpercussion gebaut, auf die ich dann trete mit Rasseln und so weiter. Und mit dem anderen Fuß spiele ich ein Cajon über eine Fußmaschine. Dann habe ich einen Looper dabei, über den selbst gebastelte Rhythmen kommen. Ich ziehe manchmal durch die Südpfalz mit meinem Aufnahmegerät und dann schlage ich bei uns mit dem Holzknüppel aufs Garagentor. Ich habe einen Schrank, einen Holzschrank mit der Axt zerhackt, weil der zu groß war und nicht durch die Tür gepasst hat und auf den Sperrmüll musste. Und das nehme ich alles auf. Dann gab es mal Gleisbauarbeiten bei uns in der Nähe, die habe ich aufgenommen. Und daraus hole ich mir dann immer so ein paar markante Geräusche und bastel aus diesen Geräuschen dann Rhythmen. Das heißt, die hören sich dann nicht so an wie in den Charts, sondern die hören sich halt ja, dreckig an, rau. Und das, finde ich, passt optimal dann zur Musik von Waits.
Ja, du bist also so, gibt ja für alles Fremdwörter, du machst also auch sogenanntes Field Recording, heißt das ja, wenn man mit dem Aufnahmegerät irgendwo durch die Lande zieht und sich da Geräusche, Töne, Klänge, solche Dinge holt. Mir fällt übrigens gerade noch ein Witz ein, also ich nehme an, es ist ein Witz, da sagt man, ein Baumaschinenhersteller hat eine Band wegen Urheberrechtsverletzung verklagt, weil er hat erkannt, dass die Loops von einer seiner Baumaschinen stammt.
Oh, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es tatsächlich passiert ist.
Ja, ich meine, die Leute sind blöd genug für alles Mögliche. Und ich denke, du hast wahrscheinlich in deiner Karriere als Jurist auch manchmal so absurde Sachen sicher schon erlebt, oder?
Ja, natürlich. Also ich habe ein paar Jahre als Rechtsanwalt gearbeitet und bin jetzt als Bankjurist tätig. Also da bekommt man so strange Fälle dann nicht mehr zu Gesicht. Aber als ich als Rechtsanwalt tätig war, da lernt man das Leben auch mit all seinen Facetten kennen.
Okay, also soweit zum Rhythmus, zu diesem Ganzen, was du noch dazu spielst. Du hast ja jetzt schon mir erzählt, dass du schon ja einiges gespielt hast, also angefangen in den Kneipen in Frankfurt war das ja, da hast du angefangen, wenn ich jetzt alles richtig aufgepasst habe.
Ja, also gut, ich habe vorher schon in anderen Musikbereichen auch, also so im frei improvisierten Jazzbereich, habe ich eigentlich angefangen öffentlich zu spielen, das war Anfang, Mitte der 90er.
Aber die Tom Waits Sachen kamen dann?
Die kamen dann später, genau, da hatte ich
nach dem Frankfurter Erlebnis dann. Ja, was mich immer interessiert, wenn man so lange Zeit solche Konzerte alles macht, dann hat man ja besondere Erlebnisse. Also manchmal, bei mir ist das schon passiert, ich mache jetzt in dem Fall nicht nur Musik, sondern auch andere Sachen. Natürlich stehe ich auf der Bühne, Mikrofon tut nicht und die Technik kriegt es nicht gebacken. Ja, was waren so deine Erlebnisse in der Richtung?
Ja, wo du sagst, Technik kriegt es nicht gebacken, das muss ich mir dann auch selbst zuschreiben, weil ich halt alles selbst mache. Das heißt, ich stehe allein auf der Bühne, ich baue mein Zeug auch alleine auf. Es will schlicht kein anderer machen für mich, also muss ich selber machen. Und muss natürlich auch gucken, dass die Technik dann immer so passt und so weiter. Da war ich in Frankfurt letztes Jahr im September im Jazzclub Mampf. Und da ist die Bühne sehr klein, sehr eng. Da musste ich dann, also wenn ich an das Klavier wollte, musste ich über andere Teile drüber steigen von meinem Equipment. Da bin ich dann in der Pause, als ich da raus wollte, hängen geblieben. Dann reißt es mir den Netzstecker aus dem Mischpult raus. Der war total verbogen. Da steckte noch ein Teil drin, dann auch im Mischer. Oh, also das konntest du vergessen. Da war auch keiner von den Zuhörern in der Lage, das wieder zu richten. Irgendwie so ein, so ein Elektriker, der das hätte machen können. Und da musste ich halt den Rest des Abends unplugged spielen. Es war ein Jazzclub, da gab es auch ein Klavier. Und dann habe ich halt dann den Rest vom Programm dann halt nur mit dem Klavier gespielt, ohne Verstärkung, auch ohne Mikro und so weiter, weil der Mischer ja hinüber war. Und das hat natürlich dann auch wieder einen ganz eigenen Reiz. Und hinterher habe ich gedacht, war eigentlich gut, dass es passiert ist, weil das ist viel intimer. Und es war ein ganz kleiner Club. Es ist viel intimer und es kommt viel mehr rüber eigentlich, auch wenn die hinten standen, halt nichts gehört haben oder wenig gehört haben. Aber mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht, dann auch wieder so ganz akustisch zu spielen, ohne Technik und so weiter. Da musstest du überhaupt keine Angst mehr haben, es fällt was aus. Das ist ja immer der größte Aufreger, wenn ich irgendwo spiele. Von diesem ganzen Technikwahnsinn fällt dann irgendwas aus, dann bist du aufgeschmissen. Das hat jetzt mittlerweile dazu geführt, dass ich mir einen zweiten Looper gekauft habe, falls der eine ausfällt, dass ich zusätzliche Netzteile dabei habe, falls was ausfällt, dass ein Pedal vom Klavier zusätzlich dabei ist, falls es ausfällt, dass ich eine ganze Kiste mit Kabeln dabei habe, falls was ausfällt. Also der Kombi ist jetzt absolut voll, der stößt an seine Grenzen und das macht auch die meiste Arbeit, dieses ganze Geraffels bei mir aus dem Keller ins Auto zu schaffen, dann irgendwo hinzufahren, aufzubauen, hinterher wieder abzubauen und wieder in den Keller. Also bin ich fix und fertig, nicht vom Spielen, sondern vom Bauen. Und deswegen ist es schön, wenn man einfach das Akkordeon nehmen kann und spielen kann, dazu singen kann oder auf dem Klavier spielen kann. Das macht viel Spaß, aber es ist halt, du hast halt nicht so die Vielfalt an Sounds.
Ja. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass nach dieser Panne, als du da so akustisch Klavier in dem Club gespielt hast, das Publikum irgendwie begeistert war. Stimmt das?
Das haben die hinterher auch gesagt. Also mir haben ein paar gesagt, das war richtig klasse, dass das, weil es halt authentisch ist, das ist ein authentischer Klang. Da weiß man, da haut ein Hammer halt auf die Saite und die Saite klingt halt. Und wenn du da mit deinem E-Piano spielst, da rennen da ein paar, keine
Elektronen.
Ahnung, Elektronen durch und so weiter. Ja, das hat alles sein Für und Wider.
Und was mich da in dem Zusammenhang auch beeindruckt hat, beziehungsweise das Publikum wahrscheinlich auch, du bist jetzt nicht ausgerastet, sondern hast gesagt, okay, mache ich halt akustisch, das ist auch gut. Also Profi, manche, die jetzt nicht so professionell, die würden gleich einen Ausraster kriegen.
Nee, ich weiß nicht, also ich denke eher, die Profis regen sich mehr auf als ich.
Ja,
also, weißt du, ich habe ja nichts zu verlieren, also das ist ja auch nicht meine, also ich verdiene damit kein Geld in dem Sinn. Also das Geld, was ich bekomme, das geht dann dafür drauf, dass ich die rausgerissenen Teile dann wieder richten lassen muss. Oder das Klavier musste ich gerade für 400 Euro richten lassen. Das Akkordeon war in der Wartung. Also das kostet ja alles. Und dann lasse ich Plakate drucken für viele Veranstaltungen und solche Sachen. Dann heute Nacht übernachte ich im Hotel, weil mir das zu viel ist, dann heute Nacht wieder in die Pfalz zu fahren. Und das sind alles Kosten. Und das amortisiert sich aber. Also das hält sich so die Waage. Das ist ein Hobby, was nichts kostet, sondern was sich selbst trägt. Und das finde ich toll. Aber ich muss nicht davon leben. Ich bin nicht darauf angewiesen. Ein Profi wird sagen, um Gottes Willen, was sollen die Leute denken, wenn jetzt da,
so,
weißt du? Von daher nehme ich das halt dann lockerer. Und ich trete jetzt auch nicht in dem Rahmen auf, in riesigen Konzertsälen, wo sowas halt ein Unding wäre, weil da
ja,
immer
gut,
so ein zweiter
halt
Input dabei sein müsste. Genau.
Halt
von daher nehme ich das jetzt nicht locker, weil ich da Profi bin, sondern weil es dann halt einfach so ist und dann ist es halt so.
Ja, oder soll man sagen, ja, du bist halt so flexibel oder du steckst so in der Musik drin, Musik ist so deine Welt und das ist halt dann ein kleinerer Rahmen, wo man das andere machen kann. Und also jedenfalls irgendwie hast du aus meiner Seite gut reagiert, also optimal, sag ich jetzt.
Ja, ich sag mal,
das hätte man gar nicht machen können. Ja?
Ich sag mal, immer die Musik steht im Vordergrund. Also das sage ich mir sowohl, wenn mit der Technik wieder irgendwas nicht hinhaut, dann sage ich, ja, dann musst du es halt irgendwie anders hinbekommen. Oder auch wenn du dann dieser ganze Organisationsaufwand, das ist ja ein Wahnsinn. Also Veranstalter, die Konzerte veranstalten, die können ein Lied davon singen und wenn man selbst als Musiker mal ein Konzert veranstaltet hat, dann weiß man, was da alles dahinter steht. Du musst die Presse informieren, die Radiosender, du machst Plakate, du entwirfst die selbst, du lässt die selbst drucken, du hängst die selbst auf. Was dann da alles dahinter steht, wo du dir manchmal sagen musst, mach mal da nicht so viel, sondern kümmere dich mal mehr um die Musik, denn darum geht es ja eigentlich. Auf der anderen Seite, wenn keiner die Musik hört, weil keiner weiß, dass da ein Konzert ist, da ist auch ein Problem.
Ja,
also das muss ich dann irgendwie so die Waage halten, aber ich sage mir ganz oft, die Musik steht im Vordergrund und nicht die Technik und auch nicht die Organisation und sowas.
Was waren eigentlich so deine, ja, sag ich jetzt mal, Highlights? Irgendwann hat man ja doch auch mal so, ja, Konzerte, Auftritte, wo man sagt, wow, also die vergisst man nicht. Jetzt nicht nur ein rausgerissenes Kabel, das ist ja vielleicht eher so eine zwiespältige Geschichte, aber vielleicht auch was anderes.
Also das ist das Konzert letztes Jahr in Ulm, das ist mir in Erinnerung geblieben, weil das Publikum so toll mitgegangen ist und weil ich sehr viel positives Feedback auch dann danach bekommen habe. Auch von Leuten, die sich dann mit mir haben fotografieren lassen, die Autogramme wollten, das kannte ich vorher eigentlich noch nicht. Ansonsten sind es eigentlich jetzt nicht so einzelne Konzerte, die meine Erinnerungen sind, sondern so die Kommentare von den Leuten, die dann hinterher zu mir kommen und auch über die Musik von Waits sprechen, über meine Musik sprechen und so weiter. Also das gibt mir dann auch immer die Bestärkung weiterzumachen, weil ich sehe, den Leuten, denen gibt es was. Die sagen dann auch, toll, dass da mal einer keinen Mainstream rauf und runter spielt, sondern halt mal so was Unangepasstes macht. Auch mit dem Instrumentarium, wo man denkt, das hat man sonst, hört man halt nicht im Radio oder hört man nicht in den Charts, will ich mal sagen. Sondern da tritt halt einer mit der Rassel auf ein selbstgebautes Brett mit Nagelkisten dran. Und es gibt dann halt ein Geräusch, das hörst du halt ansonsten nicht. Und es macht mir einfach Spaß und dann sagen die Leute oder viele Besucher, das merkt man, dass es mir halt Spaß macht. Und
das, genau, ja. Das merkt man auch jetzt. Also, weil, ich meine, das ist manchmal, es ist Vor- oder Nachteile im Radio, dass man die Leute nicht sieht, aber es ist wirklich ein Strahlen auf deinem Gesicht. Ja, du hast jetzt schon das nächste Stichwort geliefert, Faszination für die Musik von Tom Waits. Ich denke, das hören wir dann nach der Pause. Ich habe jetzt noch mal einen Titel von dir aufliegen. Auch da mal vielleicht ein, zwei Worte dazu.
Ja, also der ist jetzt nicht von mir, Such a Scream. Das ist ein Titel, den ich von Waits gesungen habe. Die Aufnahme ist entstanden letztes Jahr im Grünen Baum in der Nähe von Baden-Baden. Such a Scream heißt das Ding.
Gut, vielleicht war ich da jetzt unpräzise. Also von dir habe ich jetzt vielleicht sagen sollen, von dir gespielt.
Korrekt.
Ja. Also so ist es jetzt richtig. Okay, Holger, also das hat sich wieder recht interessant angehört und man hat also ganz deutlich auch den Rhythmus, diese Rhythmusgeräusche gehört. Was ich aber nicht wirklich identifizieren konnte, da war so ein, ja, du hast ja vorher so genannt, ein dreckig klingendes Instrument. Was war denn das?
Das war das E-Piano in der Tat. Also das war das E-Piano, was dann über ein Verzerrungseffektgerät, also was man von den E-Gitarren kennt, gelaufen ist. Und dann hört sich das eben nicht so an wie ein Klavier, sondern dreckig einfach.
Ja, dreckig.
Genau.
Gut, was fasziniert dich eigentlich so an der Musik von Tom Waits?
Ja, also da ist zuerst mal die Stimme. Also als ich das erste Mal Tom Waits gehört hatte, wie gesagt in den Filmen, da hast du ja nur die Stimme gehört, hast du überhaupt nicht auf den Text geachtet. Wobei der Text bei mir auch meistens, also bei den Waits-Songs im Hintergrund steht und eigentlich die Musik und diese unglaubliche Präsenz dieser Stimme und die Instrumentierung, das fasziniert mich eigentlich am meisten. Ja, und zu dieser Stimme von Waits habe ich dann gedacht, wie kann man denn so singen? Ich meine, ich habe ja vorher auch so Joe Cocker und solche Sachen gesungen, aber das ist ja auch eine raue Stimme, aber kommt natürlich bei weitem nicht an die Waits-Stimme ran. Und da habe ich mich mal gefragt, wie entsteht dann so eine Stimme? Und habe dann unter anderem auch jetzt dieses Buch, von was der Tommy Brehm übersetzt hatte, gelesen. Habe auch andere Geschichten gelesen über Waits, Bücher gelesen, im Internet gelesen. Und da gibt es verschiedene Theorien, wie diese Stimme entstanden sein konnte. Man muss dazu sagen, gesicherte Informationen über den Waits gibt es sehr wenig. Also natürlich das, was er gesagt hat. Das kann man allerdings nicht für bare Münze nehmen, weil er auch schon mal gesagt hat, sein erster Manager hätte ihm geraten, sag den Leuten nicht, wie es wirklich ist, sondern erzähl ihnen Geschichten, die sie hören wollen. Das heißt, bei allem, was von Waits kommt, muss man sich diesen Satz eigentlich verinnerlichen und muss sagen, ja, ist das wirklich wahr, stimmt das nicht? Also Waits ist wirklich ein Mythos. Von daher gibt es verschiedene Theorien zu seiner Stimme. Waits selbst sagte mal, er wollte klingen wie sein Onkel Vernon, den hat er auch in einem Song besungen. Der habe angeblich bei einem Weihnachtsessen eine Schere und Mullbinden ausgewürgt. Und seitdem, die wären bei einer Operation vergessen worden in seinem Körper. Und seitdem hätte der halt eine Reibeisenstimme gehabt, durch die Schere, die da durchgegangen ist.
Schere und Mullbinden, also wenn man alles glaubt, aber das nicht. Aber wenn du diese Stimme schon ansprichst, ich habe es ja vorher gesagt, als wir hier ins Studio kamen, ich habe da mal was so über Tom Waits Stimme gehört, der hört sich an, wie wenn er Reißnägel gegessen hätte und dann mit Kieselstein gegurgelt oder irgend sowas. Also hört sich schon sehr, sehr rau an, aber eine Schere auswürgen, ich meine, okay.
Ist halt eine schöne Geschichte, aber man kann gut drüber lachen und man kann sich Bilder vorstellen.
Ja, wie es ausgesehen hat, in irgendwelchen Filmen kann man das ja effektmäßig sicher machen. Ja. Ja gut, aber die Stimme ist die eine Sache, aber Texte, die Musik, die Harmonie, das ist ja eine andere.
Ja, das ist richtig. Also an den Harmonien fasziniert mich auch diese unglaubliche Bandbreite. Also er ist jetzt keiner, der ganz, wie soll ich sagen, er hat einen Song, der kommt mit einem einzigen Akkord aus. Chicago heißt der Song. Das ist unglaublich, auch was für eine Dynamik, was für ein Drive, der da reinbringt, ohne dass sich der Akkord jemals ändert. Unglaublich. Dann gibt es Songs, die sind so fein aufgedröselt, will ich mal sagen, und so anspruchsvoll von der Harmonik, dass es einem schier den Atem raubt. Da ist ein Beispiel Broken Bicycles, also mit wunderschönen Harmonien. Das fasziniert mich, dass es da also so eine große Bandbreite gibt, dass er nicht sagt, er macht immer nur Blues-Schema oder immer nur ganz komplizierte Harmoniestrukturen, sondern da gibt es eine unheimliche Bandbreite. Stilistisch auch eine große Bandbreite. Und er hat den Beatnik-Sprechgesang für sich entdeckt. Er macht Rock, also wenn ich gerade denke an Going Out West, das ist ein Song, der auch im Film Fight Club, den viele kennen, vorkommt. Also eine richtig schöne Rocknummer. Er macht viel Folk, er macht Balladen. Also du hast quasi für jeden Geschmack was. Und das merke ich auch bei meinen Konzerten, weil ich versuche auch diese komplette Bandbreite abzubilden. Also dass man nicht nur Folk macht, sondern da sind auch Rocknummern dabei, da sind Balladen dabei. Da siehst du, den einen gefällt das besser, den anderen gefällt das besser, aber alle fühlen sich dann irgendwie aufgehoben. Also für jeden ist was dabei. Und das finde ich faszinierend an den Songs von Tom Waits.
Ja, jetzt Songs von Tom Waits und ich denke, jetzt sollten wir mal den Tom Waits hören. Du hast da auch einen Titel ausgesucht. Die
Lucinda von einer Live-CD von Tom Waits. Toller Song.
Ich bin selber so ein bisschen Tom Waits-Fan. Meine Frau hat mal so eine Schallplatte angeschleppt, Swordfish Trombone. Ich glaube, das war eine der ersten, oder? Was von ihm? Also zumindest eine frühe Platte, also so richtig Vinylteil. Jetzt von dem Text, also so rein musikalisch hat mir super toll gefallen, aber vom Text muss ich zugeben, trotzdem ich Englisch kann, habe ich jetzt nicht wirklich viel verstanden. Aber können wir mal so ein bisschen über die Texte von Tom Waits kurz reden?
Ja, also mir kommt es, also die ganz frühen Texte, da hat er wirklich Geschichten erzählt. Also wo du dann gewusst hast, Old 55 oder so, er fährt im Auto, denkt an seine Freundin oder so. Also wo du gemerkt hast, da ist eine Geschichte. Und die hast du auch verstanden. Ich habe so den Eindruck, seitdem er im Filmbusiness sich auch mehr und mehr zu Hause fühlte, wurden auch seine Texte mehr und mehr bildhaft. Wobei mir das eigentlich viel besser gefällt, als diese klare Geschichte, wo du weißt, so geht's los, da geht's hin. Mir kommt es bei vielen neueren Texten so vor, als hat er eine Geschichte im Auge, eine Geschichte im Kopf. Er erzählt aber nicht die Geschichte, sondern nur ganz winzige Einzelheiten oder Gefühle, die er hat im Laufe dieser Geschichte. Das heißt, du kannst dir dann selber eine Geschichte dazu spinnen. Ein anderer hat eine ganz andere Geschichte vor Augen. Aber dann, da sind dann so tolle Sätze drin und die hauen mich regelmäßig vom Hocker. Zum Beispiel hat er in der wundervollen Ballade Time den Satz drin, and the things you can't remember, tell the things you can't forget, that history puts a saint in every dream. Das heißt, die Dinge, an die du dich nicht erinnern kannst, erzählen den Dingen, die du nicht vergessen kannst, dass die Geschichte einen Heiligen in jeden Traum implementiert, würde ich mal sagen. Also, wo du wirklich lange drüber nachdenken kannst, was heißt das? Was heißt es für mich vielleicht? Und das finde ich ganz toll, dass da mehrere Auslegungsmöglichkeiten gegeben sind und dass sich nicht jeder dasselbe drüber denken muss, aber dass jeder was rausziehen kann für sich. Mhm.
So, der Holger hat vorher so ein paar Geräusche gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Jedenfalls hat er jetzt sein Akkordeon umgeschnallt und so mal das Akkordeon so ein bisschen zum Atmen gebracht, ein bisschen auf und zugezogen. Und ja, jetzt gibt es auch live und unplugged. Tango till they are sore. Also so nach dem Motto Tango, bis sie Muskelkater kriegen. Ich weiß jetzt frei übersetzt. Vielleicht da noch ein, zwei Sätze dazu.
Ja, da ist auch eine wunderschöne Zeile drin im Refrain, die da lautet: I tell you all my secrets, but I lie about my past.
Also, das heißt, ich erzähle dir alle meine Geheimnisse, aber ich lüge in Bezug auf meine Vergangenheit.
Ja, wunderschön.
Okay, also, live Holger Garrison.
Switch, you hold your breath till the sun go down. Write my name on the hood and send me off to another town. Let me fall out the window and confirm in my hair. Till I take some better on the blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets and allow by my pearl. Send me off to bed forevermore. Secrets in a love of my pearl. Send me off to bed forevermore. Just sure they play my theme song, cause days is what I have to do. Just get me to New Orleans and paint shadows on the pew. Turn the speed on that pig and kick the drum and let me down. Put my clarinet beneath your bed and I get back in town. Let me fall out the window with comfort in my hair. Till I take some feather on the blanket by the stairs. I'll tell you all my secrets and the love of my pearls. Send me off to bed forevermore.
So, der Moderator tut es ja nicht allzu oft, aber in diesem Fall fand ich es jetzt wirklich angebracht. Also es hat sich sehr beeindruckend, sehr authentisch angehört. Ja, aber der Blick auf die Uhr sagt mir, wir haben leider nur noch 4 Minuten. Ich glaube, wir hätten also problemlos noch eine zweite Stunde füllen können. Vielleicht nochmal zur Erinnerung die Veranstaltungen heute Abend, also zu diesem Fotografie- oder Architekturfotografiepreis, da haben wir jetzt noch nichts gesagt. Da war es auch eine Vernissage. Das heißt, du bist auch sonst noch irgendwie künstlerisch.
Nee, das sind keine Werke von mir. Da gab es wohl diesen Europäischen Architekturfotografiepreis. Der wurde über Jahre verliehen. Und jetzt hat sich, so habe ich das verstanden, eine Jury mal diese ganzen Arbeiten angeguckt und aus dem Zeitraum 95 bis 2013 anscheinend die besten ausgesucht. Und das wird dann heute Abend ausgestellt. Das umrahme ich dann musikalisch.
So, das ist so eine Kombi-Veranstaltung, die machen die Vernissage und dann gibt es dich sozusagen ja als musikalisches Highlight.
Genau.
So, ach so ist das. Und du spielst also auch so Sachen wie jetzt gerade, wird das heute Abend auch zu hören sein?
Ja, also ich muss gerade sagen, der Song hat mir jetzt gerade so viel Spaß gemacht, Tango Till Lesser, ich glaube, den spiele ich dann auch während der Vernissage.
Ja. Ja, also auf jeden Fall, weil ich habe es jetzt auch gesehen, der Holger hat auch dann ja so durch weitgehend auch also über weite Strecken auch die Augen zugehabt, so ganz ausdrucksvoll, also war so richtig voll in der Musik drin. So, Holger, vielleicht zum Abschluss, es gibt ja immer Fragen, die habe ich nicht gestellt, Dinge, die dir noch wichtig sind. Dafür haben wir jetzt noch so knapp eine Minute.
Okay. gut, also wenn ich einen eigenen Song schreibe, werde ich oft gefragt, wie machst du das denn? Also auch andere Musiker interessieren sich dann dafür. Und da sage ich immer, also bei mir steht eigentlich immer der Text am Anfang und danach kommt dann der Rest. Also dann setze ich mich ans Klavier, probiere ein bisschen rum und am Schluss kommt dann der Rhythmus dazu. So entsteht bei mir ein eigener Song. Die eigenen Songs habe ich eigentlich deswegen ursprünglich, also meinen ersten eigenen Song hatte ich deswegen geschrieben, um einfach ein Demo zu haben auf meiner Website. Also es wäre vermessen zu sagen, ich habe so viele Ideen und die müssen einfach raus. Also so war es gar nicht. Sondern ich habe einfach, weil man schlecht Songs von Waits dann auf die Website stellen kann, wegen GEMA und so weiter, ja, habe ich gedacht, machst einen eigenen Song. Und dann hat mir das aber so viel Spaß gemacht, an dem Song zu arbeiten, dass ich gesagt habe, das machst du weiter. Und so sind mittlerweile 4, 5 Songs entstanden. Da gibt es auch auf meiner Website die Musikvideos dazu. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, dann an den eigenen Songs zu arbeiten.
Adresse der Website, wenn man schon.
Ja, das ist www.holgergörrissen.jimdo.com. Mhm. Aber gebt einfach in der Suchmaschine Holger Görrissen ein, da werdet ihr dann auch drauf geleitet. Mhm. Und auf Facebook bin ich auch.
Gut. Okay, Holger, dann danke ich dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Also für mich war es jetzt wieder eine wahnsinnig kurzweilige Sendung, wieder viel gelernt. Über dich natürlich und auch über Tom Waits ein paar Sachen erfahren. Viel Erfolg bei deiner weiteren musikalischen Laufbahn und natürlich auch sonst.
Ja, vielen Dank und vielen Dank, dass ich da sein durfte.